herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute wollen wir uns mal dem Thema annähern, Bildqualität im Spannungsfeld von Effizienz und Detailtreue. Toller Titel, oder? Aber ich möchte zunächst natürlich mal meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan, schön wieder da zu sein. Und den Titel, den hast du dir sehr gut ausgedacht.
Da bin ich auch ganz stolz drauf. Genau, ich sag mal, heute wollen wir uns mal wirklich den Themen nähern, warum wir vielleicht auch über einen Codec gesprochen haben, ne? Warum wir jetzt heute vielleicht über Effizienz auch mal sprechen wollen. Weil ich sag mal, in den ersten Folgen haben wir immer nur gesagt, was muss man tun, um eine tolle Bildqualität zu machen, ne? Wie muss man Daten übertragen, so nach dem Motto, uns wäre es am liebsten, wenn die Daten relativ unverarbeitet in der Verarbeitungsbox ankommen und so weiter. Und ja, da geht es natürlich auch mal darum, ein bisschen zu sinnieren, warum man am Ende vom Tag natürlich aber auch auf Effizienz und solche Sachen Wert legen muss.
Genau, ich meine, am Ende vom Tag müssen wir ja auch die Bilddaten, das Bild aus dem System rausbringen und irgendwo anzeigen können. Und genau an der Stelle sind wir ein bisschen gefangen, weil wir natürlich mit in dem Rahmen der Technologie arbeiten müssen. Das heißt, wenn ich dann einmal einen HDR-Sensor habe, wo ich quasi mehrere Bilder abziehen kann, dann habe ich natürlich pro Pixel eine extrem hohe Datenrate. Und das muss ich dann irgendwie über mein Interface dann auch wieder rausbringen. Und je nachdem, wo das System dann eingebunden ist, habe ich gewisse Limitierungen, an die ich mich wenden muss.
Genau, also da geht es ja schon meistens los, ne? Wenn man jetzt mal einfach den einfachsten Fall nimmt, ein HDR-Rohdatensensor, dann erzeugt er, genau wie du sagst, ne, schon per se eine relativ hohe Datenmenge, weil aus dem Sensor schon pro Pixel mehrere Belichtungen mittlerweile zusammengerechnet, zusammengemerged schon rauskommen. Schon an der Stelle versucht man teilweise schon ein bisschen die Datenrate zu minimieren. Ne? Da spricht man dann von dem HDR-Combanding und Decombanding. Ne? Das ist dann schon so eine erste Stufe, wo man das Gefühl hat, aha, da muss man schon was tun, weil man da ansonsten relativ schnell eine zu hochratige Datenverbindung hat. Ne? Ruckzuck hat man da 5, 6 oder 10 Gigabit, will sie aber gar nicht haben, beziehungsweise, dass sich das eigentlich nicht rechtfertigt, wenn man es mit der Bildqualität vergleicht oder mit dem vergleicht, welche Einbußen man hat. Ne?
Genau, und auch die Daten vom Sensor müssen ja irgendwo entgegengenommen werden, was dann die ISP entspricht, also was dann die ISP rechnet. Und an der Stelle muss man schon schauen, wie kriege ich die Daten am schnellsten entgegen, wie kann ich die wegprozessieren, in Anführungsstrichen, und was mache ich mit den Daten?
Es ist immer ganz clever zu schauen, erstmal wirklich visual lossless oder komplett lossless, ne, gerade auf den Übertragungsstrecken, die Datenrate zu minimieren. Und dann kommt es aber dann immer in der nächsten Verarbeitungseinheit an. Ne. Du hast jetzt das Thema ISP angesprochen. Mhm. Wir haben ja da ein sehr tiefes Verständnis davon, ne, weil wir schon sehr oft ISP einfach Block für Block aufgebaut haben. Ne. Wenn man sich da anschaut, wie die Daten reinkommen, ne, also man hat dann das Decombanding, ich entpacke dann meine Daten, dann habe ich zum Beispiel 20, 24 Bit pro Pixel, dann mache ich noch ein bisschen Rohdaten-Processing und auf einmal kommt mein Debugger, mein Demosaiking-Block, ne? Der macht zum Beispiel aus einmal 24 Bit, dreimal 24 Bit Daten, weil er aus den Rohdaten die RGB-Daten versucht zu rekonstruieren und ruckzuck habe ich auf einmal meine Datenrate verdreifacht, ne? Und natürlich erstmal im Hinblick darauf, dass ich die maximale Bildqualität erhalten muss, sorgt aber natürlich dafür, dass ich mir eigentlich gleich wieder überlegen muss, wie schaffe ich es denn, diese Datenrate, ne, an der Stelle ist es erstmal ja auch eine Bit-Tiefe pro Farbkanal irgendwo wieder handhabbar zu machen, ne?
Genau. Und wenn man das Ganze dann weiter sich anschaut, dann wollen wir ja auch irgendwo das auch wieder anzeigen. Das, du sagst, handhabbar muss die ganze Datenrate, der ganze Datenwust ja schon fast sein. Und das, wenn ich dann durch meine Pipeline durchschiebe, kommt es hinten wieder raus. Und da müssen wir natürlich auch schon schauen, wie wird das Ganze denn handhabbarer? Da haben wir dann so einen schönen Block wie das Tone Mapping, das dann quasi auch wieder aus dem großen Dynamikbereich dann das Ganze ein bisschen zusammenschiebt, dass quasi die Details am Rand dann noch zu erkennen sind und in der Mitte dann quasi ein bisschen zusammengeschoben werden, dass ich das Ganze dann quasi weitergeben kann und mit weniger Bits, was dann am Ausgang irgendwie RGB, also irgendwie so 888 mit 24 Bit in Summe, dann auch ausgegeben werden.
Genau, genau. Also an der Stelle, ne, das Tone-Mapping, da spricht man dann von Dynamik-Kompression. Ne? Da merkt man auch schon, dass man da wieder versucht, Daten zu komprimieren. Ich meine, am Ende vom Tag muss man natürlich auch schauen, kommt man am Standardfarbraum wie RGB 888, das heißt auch auf einen Standardmonitor. Gibt natürlich auch Anwendungen, wo man dann HDR-Monitore hat, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die ein 24-Bit-Signal oder sowas verarbeiten können. Das sind dann vielleicht 10, 12-Bit. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass gerade so ein Automotive-Sensor relativ schnell auch 20-Bit und mehr Farbtiefe erreichen kann, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich da eine Dynamikkompression machen muss. Aber ich sage mal, selbst dann, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt in den Rohdaten was gemacht, wir haben jetzt wieder in unseren rekonstruierten Farbdaten was gemacht, dann kann es natürlich immer noch nicht ausreichen, wenn ich die Daten irgendwo übertragen muss. Ne? Wir hatten ja auch eine Folge gemacht mit Codecs, was es da vielleicht für unterschiedliche Varianten gibt, weil ich dann halt vielleicht mit meinem ganzen Videodatenstrom auf ein Interface muss, was mir vielleicht nur 100 Mbit oder vielleicht ein Gigabit zur Verfügung stellt. Ne? Und dann habe ich schon die nächste Herausforderung.
Genau, und an der Stelle muss ich dann mir überlegen, wenn ich die Herausforderung habe und die Constraints, ich habe zum Beispiel nur eine 100 Megabit Übertragungsrate zur Verfügung, welchen Codec nehme ich an der Stelle? Nehme ich einen H.264 Codec, nehme ich einen H.265 Codec, was nochmal eine höhere Kompressionsrate ermöglicht, und da muss ich mir auch noch überlegen, in meinem Anwendungsfall, ob ich gewisse Kompressionsartefakte mir erlauben kann oder wiederum nicht. Also genau dieses Spannungsfeld, von dem du vorhin gesprochen hast, Bildqualität im Sinne von auch, kann ich die Kompression auch ein Stück weit erkennen oder nicht, muss ich dann eben auch anhand meines Szenarios dann auch entscheiden.
Genau, genau. Man versucht da zwar auch Qualitätsmetriken zu finden, wie ein PSNR und solche Sachen. Manchmal kommt man natürlich trotzdem auch nicht über eine subjektive Bewertung drumherum oder muss vielleicht auch Sachen testen, ne, wenn ich irgendwo zulassungsrelevante Sachen entwickle. Aber wie du sagst, ne, wir haben jetzt von Decombanding, von Dynamikkompression, von klassischer Komprimierung gesprochen. Am Ende vom Tag geht es natürlich auch darum, die richtigen Verfahren auszuwählen, die so auszuwählen, dass ich ja Artefakte, die immer entstehen können. Ne? Also ich sag mal, da darf man sich auch nichts vormachen. Ne? Selbst das einfachste Decombanding oder Tone Mapping Verfahren kann sehr komische Farbränder erzeugen. Im klassischen Bereich der Videokomprimierung kennt man natürlich die Themen mit Blockartefakte. Dann gibt's allgemein Themen wie Banding. Das heißt, wo ich sag mal, ne, Banding kommt von Band, wenn ich zum Beispiel ein ungünstiges Tone-Mapping wähle, im Vergleich vielleicht auch zu ungünstiger Kompression, dann habe ich über einen ziemlich breiten Bereich von meinem Monitor keine Unterschiede von meinem Videosignal. Und so ja sensibel das Auge natürlich auf Rauschen ist, ist es auch auf Nicht-Rauschen. Ne? Also man merkt dann relativ schnell, dass da wirklich so ein total glattes Band sich runterzieht. Das will man natürlich auch manchmal nicht haben. Oder natürlich, weil man dann auch in solchen Bändern, wenn man so Banding hat oder auch andere Artefakte, natürlich auch schon das Gefühl hat, naja, da werden jetzt bestimmt auch Informationen flöten gehen, ne? Die da irgendwo aufgrund von welchem Verfahren auch immer wegkomprimiert wurden.
Und da muss man sich natürlich dann immer überlegen, was ist mein Anwendungsfall? Habe ich irgendwie Human Vision als gesamtes Szenario oder Computer Vision? Und wie du schon sagst, wenn das menschliche Auge auf irgendwas eher tendenziell nicht so sensibel reagiert, dann sind es ja Artefakte, die in dem Fall dann okay sein können. Aber gleichzeitig, wenn ich dann irgendwie Computer Vision Algorithmus dahinter sitzen habe und der aber genau auf dieses Artefakt sehr sensibel reagiert, dann habe ich natürlich da ein Problem an der Stelle.
Genau, also da gibt es dann natürlich auch verschiedene Optimierungsansätze, ne? Verschiedene Optimierungsstrategien, wie ich das dann für den jeweiligen Use Case, wie du sagst, eine Human Vision, Computer Vision. Wir hatten natürlich auch mal gesagt, ne, gibt natürlich auch so Themen wie in dem Broadcast-Bereich, die vollkommen anders gelagert sind. Ne? Aber am Ende vom Tag geht es natürlich darum, sich irgendwie zu überlegen, auf was optimiere ich. Und wie wir schon vor etlichen Folgen auch mal gesagt haben, es gibt natürlich aber auch dann Constraints, wo dann wir zum Beispiel sagen, dass es einfach grenzwertig ist, sowas wie eine KI ganz am Ende von so einer Kette zu platzieren, weil man sich dann halt schon vorstellen kann, ne? Wenn ich 3 Stufen, 4 Stufen hintereinander habe, die irgendwie Information wegnehmen, dazubauen, wegnehmen, dazubauen und ich es dann auf einer KI einlerne, dann lernt die diese ganze Verarbeitungskette quasi irgendwo implizit mit. Und das kann manchmal okay sein, aber das kann halt auch manchmal ja unklug sein, ne? Wobei es auch tatsächlich ja, wenn man mal kurz bei dem KI bleibt und einen kleinen Ausflug macht, ne, natürlich man auch KI nutzen kann, um Informationen in irgendeiner Form, die quasi eigentlich schon komplett wegkomprimiert wurden, warum auch immer, oder durch Fehler entfallen sind, aus dem kompletten Informationsstrom wieder zurück rekonstruieren kann. Ne. Da ist ja auch viel möglich. Man muss sich halt einfach aber nur immer gewahr sein, die Informationen sind weg. Und jemand rät jetzt was dazu, ne? So hart, wie es manchmal klingt. Wenn einem das okay erscheint, ne? Zum Beispiel, weil man einen Film nachkolorieren will und das toll findet und nur ab und zu mal die Kleidung, die Farbe wechselt, dann mag das ja okay sein. In anderen Fällen, in denen wir meistens unterwegs sind, müssen wir das halt alles berücksichtigen, ne? Da kann es wirklich auch bei uns ins Detail gehen, ne? Dass wir die Bitratensteuerung von den Videocodecs mit berücksichtigen müssen, dass wir das Post-Processing irgendwo zusammen mit dem Kunden aufsetzen müssen, dass wir auch wirklich dem Kunden sagen, wo er vielleicht auch so eine Objektdetektion unterbringen soll und wo vielleicht besser nicht, weil wir halt versuchen, immer dieses komplette Bild zu sehen, ne? Eben auch schon zu wissen, dass die Folge hieß ja Effizient versus Bildqualität irgendwo, ne? Wo was notwendig ist, aber es gibt halt auch immer Punkte, wo auch was wirklich unverzichtbar ist.
Und an der Stelle würde ich am liebsten noch tiefer eintauchen, Richtung, auf welcher Hardware das Ganze laufen kann. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, Stefan, dann sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Der Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, die E-Mail podcast@solectrics.de, da kann man gerne Hinweise, Anmerkungen und auch Fragen uns stellen und wir werden in unserem Podcast auch gerne darauf eingehen.
Ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.